Unternehmer Jam Sessions.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst.
Mach doch einfach alten Scheiß. 6 Fehler bei der Finanzplanung oder so.
Der Host hat Verstopfung, will seinen Scheiß nicht rauslassen. Unternehmer Jam Session geht weiter. Es gibt kein Halten mehr. Aufpassen. Diese kleine Konversation ist angelehnt an die letzte Dendemann-Folge bei Jan Böhmermann, was jetzt nicht heißen soll, dass das hier jetzt die letzte Folge von Unternehmer Jam Session ist, sondern ich wollte eigentlich daran anknüpfen, was ich ja auch in einem der letzten Posts kundgetan habe, dass ich eine kleine, ich weiß gar nicht, wie man bei Podcastern sagt, Schreibblockade ja nicht, aber weiß ich nicht, Kreativitätsblockade hatte ich es, glaube ich, genannt, hatte und ihr deswegen ja schon zweimal auf Unternehmer-Jam-Session verzichten musstet. Einmal ja aus einem sehr guten Grunde, denn das war das Einjährige von Unternehmer-Jam-Session. Da haben wir gebührend gefeiert auf einem Hip-Hop-Konzert. Und den Freitag danach, kann man ja sagen, war der Kater danach, lagen wir noch in den Nachwehen. Deswegen kam auch dort keine Folge raus. Aber das wollen wir jetzt mit diesem heutigen Tage wieder ändern. Da ich immer noch eine kleine Kreativitätsproblematik habe, habe ich mir überlegt, ich nehme eine alte Folge und relaunche die sozusagen nochmal neu. Und zwar gab es oder gibt es immer noch, ist ja noch veröffentlicht, in Folge 17 dieses Podcasts eine Zugabe zum Thema Finanzplanung. Und das möchte ich noch einmal refreshen in dieser Folge und ein, wie sagt man so schön, etwas knuspriger machen. Animus benutzt das immer sehr gerne, dieses Wort. Und deswegen gibt es in dieser Folge 6 typische Fehler, die mir immer so auffallen, wenn mir Finanzplanungen zugespielt werden. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne nochmal in Folge 17 das einmal anhören und dann auch einmal schauen, was ich jetzt noch Neues da hinzufüge. Und ich will da jetzt auch gar nicht lang drum herum schnacken, sondern direkt einsteigen. Der größte Fehler, den ich immer so mitbekomme, ist, und ich bekomme diese Frage auch ganz oft gestellt von Gründungsinteressierten, aber auch von gestandenen Unternehmern schon, die einen Investitionsbedarf haben, die fragen immer ganz gerne mal, wie viel Geld kann ich denn bekommen? Und ich bin dann immer etwas sichtlich irritiert, weil es meiner Meinung nach die völlig falsche Fragestellung ist, sondern die aus meiner Sicht richtige Fragestellung ist, ich habe das und das vor, brauche dafür so und so viel Geld. Wie kann ich dieses Geld bekommen? Das ist meiner Meinung nach die richtigere Fragestellung. Also der erste grobe Fehler ist schon mal, dass es eine unvollständige, und ich ergänze das noch ein bisschen, nicht plausibilisierte Kapitalbedarfsplanung gibt. Also das Erste, bevor ich mich überhaupt mit dem Thema Finanzierung beschäftige, ist und wie ich eine Finanzierung bekomme, ist ein Wissen darüber haben, wie viel Geld brauche ich denn tatsächlich? Da ist es wirklich wichtig, drüber nachzudenken, dass die Kapitalbedarfsplanung vollständig ist. Und man sollte da immer schon mal unterscheiden zwischen sogenannten Investitionen und Betriebsmitteln und von den Zeiträumen her schon mal Investitionen und Betriebsmittel, die vor der Gründung anfallen oder vor des Investments, wenn ich jetzt vielleicht schon bestehender Unternehmer bin und vielleicht einen zweiten Standort eröffne. Ich mache das einfach mal jetzt an einer Gastronomie beispielhaft. Also wenn ich ein Ladenlokal eröffnen möchte, geht es einmal darum, was muss ich alles investieren und was habe ich für Vorlaufkosten im Sinne von Betriebsmitteln. Ich muss vielleicht einen Makler bezahlen, ich muss einen Berater bezahlen, ich muss Architekten schon bezahlen, vielleicht auch schon Mitarbeiter bezahlen, bevor ich eröffne. Und das muss schon einmal klar sein, wie viel Geld brauche ich vor Eröffnung. Und dann ist es typischerweise so, wenn ich eröffne, dann fallen erstmal Kosten an. Ich habe auf einmal die Miete, die ich vielleicht auch schon vorher zahlen muss. Ich habe Personal angestellt. Ich muss Ware einkaufen. Ich muss Steuerberater bezahlen. Also habe ganz, ganz viele Kosten. Und die Gretchenfrage bei so einer Planung ist ja immer, wie entwickelt sich der Umsatz? Und da sollte man jetzt auch erstmal sehr kaufmännisch konservativ herangehen und nicht so blauäugig sein und sagen, die ganze Welt hat darauf gewartet, dass ich jetzt eröffne. Ihr müsst natürlich in diesem Glauben sein, damit ihr die Idee überhaupt umsetzt und weiter verfolgt. Aber in der Praxis wird es nicht so sein. Wünsche euch das natürlich. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass man eine gewisse Anlaufphase hat, bis einen potenzielle Gäste erstmal entdecken, bis die dann reinkommen, immer wieder kommen und so weiter und so fort. Will heißen, ich habe typischerweise eine Anlaufkurve, die erstmal unterhalb der Kosten ist, die ich habe. Und irgendwann schneidet diese Kurve die Kostenkurve. Und das ist dann der sogenannte Break-Even. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt bin ich umsatzmäßig dauerhaft, hoffentlich dauerhaft, über den Kosten. Und dann kann ich von diesem Vorhaben auch leben. Die Phase bis zum Break-Even-Punkt, das wird tatsächlich sehr häufig vergessen mit zu berücksichtigen in der Finanzplanung als sogenannte Anlaufkosten. Das sind dann typischerweise Betriebsmittel und die müssen zwingend mitfinanziert werden. Und auch da kann ich jetzt hier keine Faustformel sagen, dass ich sage, es müssen immer Minimum 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate, wie lange auch immer sein, sondern das hängt sehr individuell von dem Vorhaben ab. Und man sollte sich diese Kosten errechnen auf Basis der Liquiditätsplanung. Warum jetzt gerade auf Basis der Liquiditätsplanung? Ganz einfach, weil innerhalb der Liquiditätsplanung, vor allem dann, wenn ich keine Kapitalgesellschaft gründe, also angestellt bei meinem eigenen Unternehmen bin, sondern typischerweise Einzelunternehmer, dann habe ich ja kein Gehalt, sondern entnehme mir etwas aus dem Unternehmen heraus. Und das bildet man typischerweise als sogenannten kalkulatorischen Unternehmerlohn. Dazu sage ich gleich nochmal etwas. Im Rahmen der Liquiditätsplanung ab. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass im Rahmen dieser Kostenkurve, die wir haben, die Entnahmen für das Private mit berücksichtigt sind. Und das muss ja das Ziel von euch sein, dass ihr von diesem Vorhaben leben könnt. Deswegen bitte den Break-Even-Punkt auf Basis der Liquiditätsplanung ermitteln. Und was noch ganz wichtig ist, das betrifft jetzt wieder die Phase vorher, die Investitionen vor der Eröffnung, bitte irgendwann aus einem Schätzmodus rauskommen und die Kosten tatsächlich mit Angeboten untermauern. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht unterkapitalisiert in eine Gründung startet. Deswegen holt euch Angebote ein von Ladenbauern, sprecht mit den jeweiligen Ämtern, was muss gemacht werden auf dieser Fläche, damit ihr überhaupt dort jetzt in dem Beispiel eine Gastronomie betreiben könnt, was kommt an Brandschutzauflagen auf euch zu, damit man das alles budgetieren kann und entsprechend auch mitfinanziert. Also von daher bitte nach Möglichkeit mit Angeboten unterfüttern und im Vorfeld schon mit jeweiligen Ämtern sprechen, wenn es um Genehmigungen geht. Und der zweite Punkt, der knüpft jetzt hier an, das hatte ich schon vorweggenommen, ganz häufig wird der Unternehmerlohn nicht berücksichtigt in einer solchen Planung. Ich habe schon oft von Gründern gehört, denen wurde gesagt, oder die hatten es auch irgendwo gelesen, dass Banken sowas sowieso nicht mitfinanzieren. Das ist völliger Blödsinn. Es gehört typischerweise dazu, dass ein Unternehmerlohn mitfinanziert wird. Und es ist ja auch Interesse der Bank, dass ihr auch als Privatperson leben könnt, weil nur dann seid ihr in der Lage, das Geschäft zu führen und auch den Kredit zurückzuführen. Deswegen ist es völlig klar, dass auch ein Unternehmerlohn mitfinanziert werden muss. Und ich hatte ja eben schon mal ganz kurz gesagt, es gibt da jetzt eine Unterscheidung zwischen Kapitalgesellschaft und Personengesellschaft. Einmal bei der Kapitalgesellschaft zahlt ihr euch ein Gehalt, also da müsst ihr das Gehalt so hoch setzen, dass nach Steuern und so weiter ihr ausreichend Nettolohn zur Verfügung habt, um euren privaten Verpflichtungen nachzukommen. Bei einer Personengesellschaft ist das an sich ein bisschen einfacher erstmal, wobei ich da immer die Erfahrung mache, Gründer tun sich da immer schwerer mit das nachzuvollziehen, weil die Entnahme, die wir ansetzen, das ist auch nur ein kalkulatorischer Unternehmerlohn, wie gesagt, im Rahmen der Liquiditätsplanung ist eine reine Nettobetrachtung, weil das Geld nehmt ihr euch raus, dieses Geld müsst ihr nicht versteuern, weil das Finanzamt schaut auf die Gewinn- und Verlustrechnung und Steuern fallen dann an, wenn Gewinne entstehen. Wenn ihr Verluste habt, müsst ihr keine Steuern zahlen. Wenn ihr Gewinne habt, müsst ihr Steuern zahlen. Und dann müsst ihr auch Steuern zahlen, selbst wenn ihr sagt, ich nehme überhaupt nichts aus dem Unternehmen heraus. Von daher, dieser kalkulatorische Unternehmerlohn im Falle einer Personengesellschaft ist immer eine Netto-Betrachtung. Das Entscheidende ist aber, erstmal zu ermitteln, wie viel Unternehmerlohn brauche ich denn tatsächlich? Und da ist es ganz wichtig, dass ihr euch einfach mal hinsetzt. Da gibt es auch Checklisten für und einfach mal niederschreibt, was gebt ihr denn monatlich so aus für Miete, Kleidung, Essen und so weiter. Und ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr dann in die Selbstständigkeit geht, ihr müsst euch selber um die Krankenversicherung kümmern. Das war ja auch der Aufhänger damals der Folge, das war übrigens die Folge 17, als ich das erste Mal dann auch über diese Finanzplanung in der Zugabe gesprochen habe, dass häufig das Thema Krankenversicherung vernachlässigt wird. Das muss zwingend mitbudgetiert werden, weil dafür seid ihr selber verantwortlich, es zu zahlen. Und ihr solltet natürlich auch in irgendeiner Art und Weise Steuerrücklagen berücksichtigen. Und auch hier ist es jetzt wirklich so, also was das Thema des Unternehmerlohns angeht, mit Reserven planen, nicht versuchen, sich künstlich arm in dem Sinne zu rechnen, so dass man sagen kann, ja, ich brauche ja gar nicht so viel Geld, lieber Banker, deswegen ist das doch alles besser auch zu finanzieren, weil ich muss mir da gar nicht so viel rausnehmen. Also das ist auch völliger Blödsinn. Banken möchten einen realistischen Unternehmerlohn haben. Und es gibt eine Schlüsselposition auch im Rahmen des Unternehmerlohns. Das sind die sogenannten Lebenshaltungskosten. Und da merke ich ganz oft, dass Gründer sagen, ja, ich komme mit ganz wenig Geld aus für Nahrung und so weiter, geben da irgendwie 200 Euro an. Da müsst ihr euch schon mal bewusst sein, Banken haben da immer Standardsätze, die ansetzen. Und das ist von Bankinstitut zu Bankinstitut unterschiedlich. Aber jetzt bei einer Person ist es selten unter 450 Euro, dass da so ein Wert angesetzt wird. Und wenn es dann Familie ist, dann gibt es noch für die zweite erwachsene Person kommen nochmal 450 Euro oder 500 Euro drauf und dann für jedes Kind 250 Euro. Also auch da ist es ganz wichtig, aus Sicht der Bank realistische Werte anzusetzen. Und die müssen, wie gesagt, zwingend berücksichtigt werden, weil wenn wir Anlaufkosten oder eine Anlaufphase haben, wie ich schon bei dem ersten Punkt beschrieben habe, wird die Anlaufphase umso höher, je höher der Unternehmerlohn ist. Und das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes, wenn ich dieses Geld brauche, um privat weiterzuleben. Da muss das Geld ja irgendwo herkommen. Und es wird dann typischerweise auch erstmal mitfinanziert. Das hat auch immer Grenzen. Es kann es nicht sein, dass ich in der Bank eine Planung vorlege, aus der hervorgeht, hey, ich muss mal 24 Monate meinen Unternehmerlohn vorfinanzieren, weil es das Vorhaben nicht abwirft. Dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, entweder ist das Vorhaben das Richtige, also wann komme ich denn da überhaupt mit ins Geld verdienen? Das ist jetzt typischerweise jetzt nicht in dem Gastronomiebeispiel so, aber wenn man innovative Vorhaben hat, wo man neue Dinge erfindet, entwickelt und so weiter, da kann es durchaus mal sein, dass es tatsächlich viel, viel länger dauert, bis der sogenannte Break-Even eintritt. Dann ist aber typischerweise eine Bank nicht der richtige Ansprechpartner als Finanzierungspartner, sondern das ist dann eher ein Thema, wo Investoren und so weiter reingehen, weil Banken nicht vorhaben oder in der Regel nicht Vorhaben finanzieren, wo der Break-Even irgendwie erst im dritten, vierten oder fünften Jahr ist. Aber wie gesagt, zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig, Unternehmerlohn berücksichtigen. Und der dritte Fehler, der häufig gemacht wird, ist, und das führt auch dazu, dass es diese Statistik gibt, dass typischerweise Gründungen im dritten Jahr scheitern, ist, dass das Thema Steuern komplett vergessen wird. Ich hatte es ja eben schon ganz kurz mal beim Unternehmerlohn gesagt, dass man da auch darauf achten sollte, dass man irgendwann Steuern zahlen muss. Und auch das ist wieder ein Thema im Rahmen der Liquiditätsplanung. Da sollte neben dem Unternehmerlohn auch das Thema der Steuern berücksichtigt werden. Wenn es jetzt wiederum eine Kapitalgesellschaft ist, dann ist sowas wie Körperschaftssteuer. Wenn es jetzt das Einzelunternehmen ist, mit dem ich am häufigsten zu tun habe, dann ist es das Thema Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Gewerbesteuer natürlich auch bei einer Kapitalgesellschaft, beim Einzelunternehmen, wie gesagt, Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Und da ist es ja häufiger so, warum jetzt im dritten Jahr es da dann immer so kritisch ist, ist, wenn man sich jetzt neu selbstständig macht, als Einzelunternehmer oder Einzelunternehmerin, sage ich jetzt mal, dann ist es so, dass mit Gewerbeanmeldung werde ich aufgefordert, einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen. Und anhand dieses Fragebogens wird ermittelt, bin ich denn dazu verpflichtet, Einkommensteuervorauszahlung oder Gewerbesteuervorauszahlung zu leisten. Die meisten geben im Rahmen dieses Fragebogens an, dass sie keinen Gewinn machen. Und das führt auch dazu, dass ich erstmal keine Vorauszahlung leisten muss, was ich tatsächlich auch empfehle, weil nochmal, wenn wir wissen, wir haben eine Anlaufphase, dann würden Steuervorauszahlung diese Anlaufphase ja noch erhöhen, rein wertmäßig. Deswegen empfehle ich immer, dies nicht zu tun, zumal es ja auch der Regelfall ist, dass ich bei einer klassischen Existenzgründung im ersten Jahr keinen Gewinn mache und auch tatsächlich keine Steuern zahle. Denn klar ist, wenn ich keine Vorauszahlungen leiste und muss dann Steuern zahlen, weil ich entsprechend Gewinn erwirtschaftet habe, dann muss es nachgezahlt werden. Es ist aber ganz selten, dass das für das erste Jahr schon der Fall ist. Und grundsätzlich ist es ja so, dass das Finanzamt immer erst im Folgejahr schauen kann, was ist denn im Vorjahr passiert, fallen überhaupt Steuern an. Das heißt, das Finanzamt schaut im zweiten Jahr, das erste Mal für das erste Jahr, hey, ist denn da Gewinn angefallen, können wir Steuern verlangen? Und wenn es dort einen Verlust gab, was wie gesagt häufig der Fall ist, dann werden auch weiterhin keine Vorauszahlungen festgesetzt, was dazu führt, dass ich auch im zweiten Jahr mit dem Thema Steuern nichts zu tun habe. Und dann schaut das Finanzamt im dritten Jahr für das zweite Jahr, was denn jetzt im zweiten Jahr passiert. Und jetzt gehen wir mal davon aus, da sind dann Gewinne angefallen. Das führt dann dazu, wenn ich jetzt brav direkt im dritten Jahr dann meine Steuererklärung mache, dass dann Steuern im dritten Jahr für das zweite Jahr anfallen. Und je nachdem, wie hoch der Gewinn war, können die nicht ganz unerheblich sein. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass das dritte Jahr für viele Selbstständige sehr herausfordernd ist, weil sie zum ersten Mal mit dem Thema Steuern zu tun hatten und viel leider auch sehr fahrlässig damit umgehen und keine Steuerrücklagen bilden. Deswegen ist es elementar wichtig jetzt für die Praxis, dass ihr, auch wenn ihr keine Vorauszahlung erstmal leisten müsst, trotzdem von vornherein anfangt, Steuerrücklagen zu bilden oder generell Rücklagen zu bilden. Also ich empfehle immer, neben dem klassischen Geschäftskonto noch ein weiteres Tagesgeldkonto zu führen und dort einfach eine bestimmte Summe monatlich drauf zu überweisen. Und das sind dann eure Rücklagen. Und wenn dann das erste Mal Steuern gezahlt werden mussten, dann fallen auch ganz normal Vorauszahlungen an, weil Ziel des Finanzamtes ist es ja immer, und das ist eigentlich auch ganz gut, dass hohe Nachzahlungen vermieden werden sollen. Umgekehrt ist natürlich genauso, wenn ihr dann zu viel vorausgezahlt habt und ihr habt auf einmal ein schlechteres Jahr beispielsweise, weniger Gewinn, dann bekommt ihr natürlich auch Steuern zurückerstattet. Der vierte Punkt ist, ich erlebe ganz häufig, dass die Finanzierung falsch ist, also dass falsche Finanzierungsprogramme ausgewählt werden. Und auch das betrifft jetzt zum einen so ein bisschen immer wieder mal die sogenannten Anlaufkosten. Also wenn ich weiß, dass ich eine Anlaufphase habe, ist es elementar wichtig, dass ich die Finanzierung darauf abstimme. Damit meine ich konkret, dass ich ein Darlehen wähle, was Minimum ein Jahr tilgungsfrei ist. Das geht typischerweise bei Betriebsmitteln maximal ein Jahr tilgungsfrei, aber wenn ich Investitionen plane, die können sogar 2 Jahre tilgungsfrei sein oder bei bestimmten Darlehen auch 3 Jahre tilgungsfrei. Und diese Tilgungsfreiheit würde ich immer nutzen, weil die euch einfach Liquidität gibt. Und gerade im ersten Jahr und vielleicht auch noch im zweiten Jahr ist diese Liquidität sehr, sehr wichtig. Und auch da, um nochmal auf den Punkt 3 zurückzukommen, warum viele Unternehmen im dritten Jahr scheitern, neben der Steuerzahlung, was ich ja schon erklärt hatte, ist es auch häufig so, dass viele Darlehen, wenn sie jetzt 2 Jahre tilgungsfrei waren, dass die Tilgung das erste Mal im dritten Jahr einsetzt. Und dann habe ich den Effekt, dass ich nicht nur Steuern zahlen muss im dritten Jahr, sondern auf einmal auch mit Tilgungen zu tun habe, die ich, wenn ich jetzt erstmal 2 Jahre aktiv war, vielleicht auch schon so ein bisschen vergessen habe. Deswegen auch für einsetzende Tilgung dann entsprechende Rücklagen bilden. Und wieder zurückkommt auf den vierten Punkt, also die richtige Finanzierungsform auswählen. Und hier rate ich auch immer davon ab, es gibt bestimmte Programme, die haben eine sogenannte Haftungsfreistellung. Diese Haftungsfreistellung gilt immer gegenüber der Bank, nicht euch als Gründern. Aber im Rahmen von Finanzierungsprozessen ist es immer so, dass ich zum einen schauen muss, wo kommt das Geld her, und zum anderen muss ich schauen, wie kann ich denn einer Bank eine mögliche Sicherheit anbieten. Wenn ihr jetzt selber nichts habt, dann ist es immer so, dass man sich Sicherheiten einkaufen muss. Da gibt es die Bürgschaftsbanken beispielsweise. Es gibt aber auch dieses Förderprogramm KfW Startgeld, was automatisch diese Haftungsfreistellung enthalten hat. Das ist das am meisten in Anspruch genommene Förderprogramm, weil es einfach ganz, ganz viele Vorteile hat. Das verführt aber oftmals dazu, dass man versucht, jedes Vorhaben in dieses Programm reinzupressen. Und eine Restriktion bei diesem Programm ist, es können maximal 125.000 Euro Fremdmittel sein. Und ich warne davor, sich dann so runterzurechnen, dass ich mit diesen 125.000 Euro hinkomme und womöglich riskiere, in eine Unterfinanzierung zu laufen. Und es ist ganz, ganz schwierig, Nachfinanzierungen innerhalb kürzester Zeit möglich zu machen, wenn ich über das KfW-Startgeld finanziert bin. Also von daher, neben der Tatsache, tilgungsfreie Zeiten vielleicht nicht zu nutzen, auch schauen, dass ich das richtige Programm auswähle, womit ich die Gesamtsumme, die ich benötige, die ich mir vorher errechnet habe, auch finanziert bekomme. Und was ich noch häufig erlebe, ist, das knüpft jetzt so ein bisschen an den zweiten Punkt an, dass der Unternehmerlohn nicht berücksichtigt ist, dass argumentiert wird, ja, aber ich möchte ja den sogenannten Gründungszuschuss von der Bundesagentur für Arbeit beantragen. Das empfehle ich natürlich auch immer, das zu machen, wenn ich einen Anspruch darauf habe. Aber ich empfehle immer, nicht damit zu planen, weil dieser sogenannte Gründungszuschuss ist eine reine Kannleistung. Das heißt, es gibt keinen Rechtsanspruch drauf. Ihr könnt nicht fest damit planen, dass ihr ihn bekommt. Und ihr erfahrt auch erst, ob ihr ihn bekommt, wenn ihr tatsächlich in die Selbstständigkeit gestartet seid, weil bei der Antragung des Gründungszuschusses ist es so, da muss die Gewerbeanmeldung schon mit eingereicht werden. Das heißt, ihr müsst gründen und erfahrt dann erst, ob ihr den Gründungszuschuss bekommt. Und wenn ihr dann schon gegründet habt, habt ihr typischerweise auch schon finanziert. Und wenn sich dann herausstellt, aus welchen Gründen auch immer, die Bundesagentur für Arbeit sagt euch den Gründungszuschuss ab, dann habt ihr direkt ein Problem, weil ihr dann wieder in der Unterdeckung seid. Also von daher, wenn ihr Zuschüsse bekommt, diese nur einplanen, wenn ihr wirklich schon die Zusagen dafür habt, so dass ihr nicht direkt eine Unterfinanzierung habt, wenn dann ein Zuschuss dann auf einmal doch nicht kommt, wenn ihr schon losgelaufen seid. Und was auch noch ein wichtiges Thema ist und für viele Gründer auch erstmal im ersten Ansatz schwierig ist zu verstehen, ist das ganze Thema mit der sogenannten Vorsteuer. Vorsteuer meint, wenn ihr Investitionen tätigt und finanziert die über öffentliche Fördermittel. Förderbanken finanzieren immer sogenannte Nettoinvestitionen, also ohne Mehrwertsteuer. Weil als Selbstständige seid ihr ja von der Zahlung der Mehrwertsteuer befreit. Es ist aber so, ihr bekommt die Mehrwertsteuer, die sogenannte Vorsteuer, rückwirkend wieder zurück. Aber ihr müsst sie erstmal bezahlen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch im Klaren darüber seid, dass ihr nicht nur die Nettoinvestitionen finanziert, sondern auch die Mehrwertsteuer, also die Bruttoinvestitionen finanziert. Und die Vorsteuer wird aber typischerweise anders finanziert über sogenannte Vorsteuerkredite bei Banken. Und das ist wie ein Kontokorrentkredit. Im Privaten kennt ihr das als Dispo. Das heißt, ihr könnt euer Konto überziehen. Jetzt in Höhe dieses Vorsteuerkredits, sagen wir mal. Und dann reicht ihr die Umsatzsteuervoranmeldung ein, und mit der ersten Umsatzsteuervoranmeldung wird auch das Thema Vorsteuer behandelt. Das macht alles der Steuerberater für euch, das müsst ihr jetzt nicht machen. Und dann bekommt ihr entsprechend Geld vom Finanzamt zurück. Und wenn man viel investiert hat, ist das typischerweise eine größere Summe, die zurückkommt. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, wenn die Summe zurückkommt und damit sozusagen das Konto dann wieder ausgeglichen ist, dass ihr dann vielleicht, oder ihr kommt dann vielleicht in Schwierigkeiten, dass ihr dann nicht den Vorsteuerkredit dafür nutzt, um irgendwas anderes zu finanzieren, weil das ist Zweckentfremdung von Mitteln. Und das finden Banken sehr, sehr unspaßig. Also Vorsteuer, die zurückkommt vom Finanzamt, bitte dafür verwenden, den Vorsteuerkredit zu tilgen und auch nicht wieder anzurühren. Denn genau dafür war er gedacht. Und wenn ihr danach Finanzierungsbedarf habt, mit Banken sprechen, frühzeitig mit Banken sprechen, dann muss das entsprechend anders finanziert werden. Ein fünfter Punkt ist von häufigen Fehlern ist, dass, ich hatte jetzt schon mehrfach den Begriff der Liquiditätsplanung benutzt, dass eine Liquiditätsplanung erst gar nicht gemacht wird, sondern immer eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt wird. Und ich finde es auch immer ein bisschen fahrlässig. Förderbanken verlangen nicht mal eine Liquiditätsplanung, was vielleicht dazu führt, dass einige, dass man sagt, okay, dann mache ich auch nur eine Gewinn- und Verlustrechnung. Der Unterschied ist, ohne jetzt groß in die Tiefe zu gehen, ist, die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine buchhalterische Betrachtung. Und die Liquiditätsplanung stellt tatsächliche Zahlungsströme dar. Und das ist für mich immer entscheidend. Ihr als Unternehmer müsst wissen, dass ihr zu jedem Zeitpunkt zahlungsfähig seid. Und das kann auch massiven Einfluss auf die Finanzierung haben. Vor allem, wenn ich jetzt ein Geschäftsmodell habe, da ist jetzt die Gastronomie das falsche Beispiel für, weil ich da überwiegend Bargeldverkehr habe. Aber wenn man jetzt mal mich als Unternehmensberater nimmt, der Rechnungen schreibt, wenn ich weiß, ich habe einen Zahlungsversatz drin, also von Rechnungsstellung zu Geldeingang auf dem Konto, dann muss ich das zwingend in der Liquiditätsplanung abbilden. Heißt, ich schreibe jetzt in diesem Monat eine Rechnung, weiß aber, meine Kunden, die zahlen immer erst sehr spät, die zahlen 2 Monate später, dann ist es extrem wichtig, dass ich das in der Liquiditätsplanung auch so abbilde. Weil wenn ich jetzt im Monat 1 eine Rechnung stelle und würde in der Liquiditätsplanung das gleichsetzen mit Zahlungseingang und das Geld kommt aber erst 2 Monate später, habe ich da direkt ein Problem, weil Umsätze, die da sind, sind aber nicht als Zahlungseingang da und ich habe kein Geld, um Kosten zu bezahlen und bin dann vielleicht schon in der Unterdeckung. Also auf jeden Fall diesen Versatz von Rechnungsstellung zu Zahlungseingang berücksichtigen und auch mal berücksichtigen, dass ich Zahlungsausfälle habe. Auch das ist leider so. Nicht jeder Kunde zahlt auch tatsächlich, wenn man ihm eine Rechnung schreibt. Nicht nur, dass er zu spät zahlt, manche zahlen auch gar nicht. Also auch das sollte berücksichtigt werden. Und je nachdem, welches Geschäftsmodell ihr habt, gibt es da auch Werte für Statistiken, für wie typischerweise mit Zahlungsausfällen gerechnet werden sollte, mit welcher Quote. Also im Fitnessbereich ist das ja häufig so, dass es da zu Zahlungsausfällen kommt und in anderen Branchen natürlich auch. Also deswegen, dass der fünfte Punkt, auf jeden Fall eine Liquiditätsplanung erstellen und dort auch Zahlungseingang berücksichtigen, Zahlungsausfälle berücksichtigen. Und der sechste Punkt und ein häufiger Fehler, das betrifft jetzt nicht primär die Erstellung einer Finanzplanung, sondern wie mit dieser Finanzplanung weiter umgegangen wird. Und ist, dass man erstellt jetzt die Finanzplanung, weil man sagt, okay, ich brauche ein Darlehen, die Finanzplanung mache ich jetzt nur für die Bank. Das ist schon mal die völlig falsche Herangehensweise. Die Finanzplanung macht ihr in erster Linie für euch selber, nämlich um zu gucken, rechnet sich das Ganze. Und ihr solltet die Finanzplanung auch weiter nutzen, dahingehend, das, was ich mal geplant habe, tritt das denn auch tatsächlich so ein? Denn ich hatte das Beispiel vor kurzem jetzt gerade schon mal gebracht. Wenn ihr feststellt, ihr habt eine Unterdeckung, dann müsst ihr entsprechend mit Banken sprechen und über eine Nachfinanzierung sprechen oder über eine Ausweitung von einer Kontingentkreditlinie oder was auch immer. Das Entscheidende ist aber, ihr müsst erstmal feststellen, dass ihr überhaupt eine Unterdeckung habt und ihr solltet es frühzeitig feststellen. Also nicht erst, wenn sie tatsächlich da ist, sondern schon dann, wenn ihr Gefahr lauft, in eine Liquiditätsunterdeckung zu kommen, dann solltet ihr mit den Banken sprechen. Also Markus Marx, Banker von der Sparkasse Köln-Bonn, kennt ihr ja, wenn ihr den Podcast schon gehört habt, mit dem mache ich auch viele Veranstaltungen zusammen, der nimmt immer das Beispiel, das Schlechteste ist immer, wenn er die Kunden anruft und er macht, wenn es zu Zahlungsrückständen auf dem Konto gibt, das macht er immer sehr früh morgens, also es ist schon mal doof, dass man früh geweckt wird, aber generell, dass man angerufen wird vom Banker, ist immer ein schlechtes Zeichen und der einem sagt, hey, da ist eine Lastschrift geplatzt. Na, ihr als Unternehmer solltet am Steuer sitzen, ihr sollte den Banker anrufen und sagen, hey, es könnte wahrscheinlich sein, dass nächste Woche Miete nicht eingezogen werden kann, weil Kunde XY hat noch nicht bezahlt, ausgefallen, was auch immer, um dann eine Lösung zu finden mit dem Banker gemeinsam, wie man mit diesem Liquiditätsengpass umgeht. Deswegen mein dringender Appell, und da rede ich mir auch den Mund fusselig, wirklich immer weiter zu arbeiten mit der Finanzplanung. Das ist ein lebendes Dokument, das muss an die Gegebenheiten angepasst werden. Wie gesagt, in der Planungsphase, sagt ja schon der Name, es ist nur eine Planung, wir haben keine Glaskugel, wir wissen nicht, ob die Realität tatsächlich so sein wird. Im Regelfall wird sie nicht so sein und das muss dann halt entsprechend abgebildet werden und mit den neuen Parametern geschaut werden, was heißt das denn mittel- und langfristig und auch kurzfristig für meinen Liquiditätsbedarf. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich habe noch einmal gut rübergebracht, was so die 6 typischen Fehler bei einer Finanzplanung sind. Und ich habe es tatsächlich geschafft, unter 30 Minuten zu bleiben. Wobei, wenn jetzt Intro und Outro wieder drankommt, ist die Folge insgesamt über 30 Minuten. Aber der eigentliche Redeanteil ist unter 30 Minuten. Deswegen bin ich jetzt ganz schnell draußen wie Unternehmer-Jam-Session im zweiten Jahr. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Freitag. Ich bin noch nicht ganz im Klaren drüber, ob ich tatsächlich wöchentlich weitermache oder auch nur alle 14 Tage. Auch das überlege ich mir noch, ihr werdet es erfahren. Aber ich muss schnell Ende machen, damit ich weiter unter 30 Minuten bleibe. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Freitag wieder, wenn's oder übernächsten Freitag, wie auch immer, wenn es wieder heißt, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Ciao, ciao. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.